Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Irgendwo in der Pampa steht ein rauputzgrauer Würfel mit schieferfarbenem Eternitdach und verwildertem Garten. Das Dach ein gleichschenkliges Dreieck, darin vier Fensterquadrate, genau wie beim Haus vom Nikolaus. Darin spielt der neue Roman von Katja Lange-Müller, Unser Ole, ein hinreißend erzähltes, ergreifendes Kammerspiel voller Abgründe. Und ich freue mich, dass Katja Lange-Müller jetzt hier bei mir im Studio ist. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, guten Tag oder kann man noch guten Morgen
ja,
sagen?
Ja, ja, ist noch morgen. Auch. Schön, dass Sie da sind. Sie waren ja in den letzten Wochen für den PEN in der ostdeutschen Provinz unterwegs. Da gab es so eine Diskussionsreihe, über die haben wir auch berichtet. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Wenn Sie da so über Land gefahren sind, sehen Sie da solche Nikolaushäuser oder in welcher Landschaft steht das?
Also ich war im Eichsfeld, im Heilbad Heiligenstadt. Das ist gleich zweimal heilig eigentlich und das entspricht auch sozusagen den Tatsachen. Das Eichsfeld ist eben von jeher eine kreuzkatholische Ecke und da hat die AfD auch nicht den dicksten Rahmen abgeschöpft. Ich glaube, da waren die nur bei 7% oder so. Und eigentlich musste man die Eichsfelder, jedenfalls jene, die dort erschienen sind, nicht weiter agitieren, aber darum ging es auch gar nicht. Wir haben auf dem Podium nur sehr kurz gesprochen und ein paar Themen angerissen. Also Gendern, Ukraine-Krieg, Wohnungssituation, also so die Sachen. Also da müsste man Gendern eigentlich jetzt an dritter Stelle nennen, die, egal welcher politischen Gesinnung die Menschen sind, alle umtreiben, weil sie mehr oder weniger existenziell sind. Darüber haben dann die Leute vor allem auch miteinander gesprochen und sich ausreden lassen. Das war sehr bemerkenswert. Mhm.
Aber ist das so eine Gegend, wo unser Ole spielen könnte oder ist das eher
nee,
so eine Universal?
Unser Ole ist näher am Speckgürtel. Mhm. Also das ist schon noch Rand Berlin, Speckgürtel, ich würde mal sagen an der Peripherie des Speckgürtels.
Und da leben ja drei Frauen, also abwechselnd. Ich versuche mal, die vorzustellen. Da ist Elvira, der gehört das Haus. Sie war mal Bauzeichnerin für den VEB Ernst Thälmann. Die kümmert sich um den Enkel Ole. Das ist so ein hünenhafter, glatzköpfiger Autist, der eigentlich nur in seinem Zimmer lebt. Und dann zieht auf einmal Ida zu ihr, die als Seniorenmodel jobbt und ihre Wohnung in der Stadt verliert und von Elvira aufgenommen wird. Und dann später
Richtig.
Kommt noch die Manuela dazu. Das ist die Mutter von Ole, die aber sich nie für dieses Kind interessiert hat. Wie bitte sind Sie auf dieses Trio gekommen?
Ja, also Ole ist nicht glatzköpfig, der war das als Baby. Jetzt hat er so ein paar blonde Flusen auf der Birne.
Ich stelle mir den, glaube ich, so vor.
Aber jetzt hat er so ein paar, besonders viele Haare hat er auch als Erwachsener nicht. Jetzt hat er so ein paar Fusseln auf der Rübe, das ist aber wichtig für dieses Bild, wo sich die Ida, also die zugezogene Schönheitskönigin, die übrigens, und das hat mir natürlich heimlich Spaß gemacht, dass die Westfrau, die alte Westfrau, bei der Ostfrau unterkriecht, weil man ja im Osten irgendwie von jeher irgendwie doch auch, wenn man auch sonst nichts hat, Immobilien hat man, also eigene kleine Häuser, die die Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern da in den Sand gesetzt haben. Und dieses Haus vom Nikolaus, das ist so ein klassisches Umsiedlerhaus, wie die eben aussahen, ohne Keller, nicht sehr groß, aber zwei Stockwerke. Ja, so ein Haus ist das. Und wie bin ich darauf gekommen? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe das schon kurz vor Beginn der Corona-Zeit habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Und dass das irgendwie so düster ist und dass so auch so die Einsamkeit darin eine Rolle spielt, das hat sicherlich damit zu tun, dass das atmosphärisch in dieser Weise aufgeladen ist. Die drei Frauen sind wirklich Mischwesen, aber die sich aus vielem zusammensetzen, aus Charakteren, die ich irgendwie kenne. Man lernt ja im Laufe seines langen Lebens, also bei mir dauert das jetzt schon ein paar Jahrzehnte, doch verschiedene Menschen kennen, ja, es sind wirklich, es sind Mutanten oder Mutationen aus fiktionalem, Gesehenem, Gehörtem. So setzt sich dann irgendwann ist so eine Figur da und dann fängt die auch an, so ein Eigenleben zu entwickeln und dann kann man eigentlich nur noch der Figur folgen. Das ist bereits nach 30 Seiten der Fall, dass sich so eine Figur irgendwie zusammengebacken hat und dann genau weiß, was sie kann, was sie nicht kann, was sie will, was sie nicht will. Da kann man dann als Autorin oder Autor nur noch hinterherlaufen und sich von der Figur durch den Roman ziehen lassen. Aber wichtig war mir natürlich die Art der Verlogenheit dieser Frauen. Also eine Verlogenheit, die auch eine Selbstrechtfertigung beinhaltet. Lügner sind ja überhaupt nur dann gut, wenn sie ihre eigenen Lügen glauben. Ja, nur dann sind sie überzeugend und mitreißend. Und bei den dreien ist das aber mehr oder weniger gebrochen. Also sowohl Ida als auch diese Elvira, deren Lebenslügengewebe hat, weil die schon alt sind, einige Löcher und Risse, ganz anders bei Manuela, die also irgendwie ja auch so eine Nichtsnutzin ist, irgendwie schon lange irgendwie Arbeitslosengeld 3. Die ganze Geschichte spielt so ungefähr im Jahre 2013. Das ist wichtig, weil es spielt im Winter. Und ich musste ein Jahr finden, in dem es noch ordentlich geschneit hat, weil Schnee
in diesem
Buch eine Rolle spielt. Also ich musste so viel beachten und auch recherchieren. Und bei dieser Manuela, die einfach jünger ist, die ist so um die 40, eher 45, deren Lebenslügengewebe ist noch ziemlich intakt und wird auch noch angereichert, je öfter sie die Geschichte erzählt, wie ihre Mutter, die böse Hexe, ihr irgendwie das Kind weggenommen hat, diesen Ole nämlich, weil die Elvira, die Mutter von Manuela, gerne einen Jungen gehabt hätte und sie hat nun, also die Mutter von Ole hat nun endlich einen Jungen zustande gebracht. Leider ist der kognitiv behindert.
Aber das ist ja auch das, was diese ganzen Figuren verbindet, dass sie alle Mütter haben, die eigentlich
genauso
ablehnen.
Es.
Auch der
genauso
Ole wird ja nicht geliebt. Ist das so ein bisschen auch so ein, ja, ich dachte, das ist ja auch so ein roter Faden, der sich
das
durch ihr Werk
zieht. Das ist der
rote
Faden und das war auch das, was mich an der Geschichte am meisten interessiert hat. Ich hatte selber kein besonders gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber ich habe im Leben natürlich ganz oft Frauen getroffen, die Frauen meiner Generation, die jetzt so um die 70 sind, bisschen jünger, bisschen älter, die, und das also in Deutschland, nicht etwa in Indien oder in Pakistan oder in China, die mir erzählt haben, dass ihre Mütter lieber Jungs gehabt hätten und dass sie das alle auch gespürt haben oder zu spüren bekamen. Eine hieß Isolde und die hieß so, weil eine Norddeutsche, weil ihre Mutter hat sie so genannt, weil Isolde ein Junge werden. Isolde.
Oh, ja. Das ja, ist auch wieder also, ein schönes Sprachspiel eigentlich.
Ja,
davon
eben. Und das hat mir eine Frau erzählt, so kurz vor der Corona-Zeit, die ich gar nicht weiter kannte, in einem Zug. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn die so verspätet sind. Die Leute fangen an zu erzählen, weil sie sich mit ihren Handys und Laptops anfangen zu langweilen. Und die hat mir diese Geschichte erzählt und da habe ich dann gewusst, irgendwie muss ich daraus mal was machen.
Aber damit spielen Sie ja auch schon. Im Prolog sagen Sie, diese Geschichte ist nicht erfunden, auch nicht frei. Ist das auch so ein bisschen so ein Tritt in den Hintern von dieser ganzen Autofiktional-Debatte?
Absolut, das ist mein persönlicher Witz.
Das dachte ich.
Keine andere Geschichte ist so weit von mir und meinen eigenen Erlebnissen entfernt wie diese. Also die... Im Grunde genommen ist das eine Geschichte, so eine Ole-Figur während der Corona-Zeit, da sah man solche Oles schon.
Sie sind eine gute Beobachterin, oder? Ich dachte
ja,
auch, diese
schon.
Ida, die sieht man auch.
Klar. Und da ich ja im Wedding lebe, das ist ja nun nicht so richtig dreh-schick da. Und auch die Bewohnerschaft ist eher speziell, ich passe da sehr gut hin. Fallen mir natürlich irgendwie andere Menschen ins Auge, wie wenn ich in Dahlem lebte oder so, falls mir da überhaupt noch jemand begegnen würde. Und das war auch wichtig. Ich habe einfach gewusst, ich muss zu diesen drei Frauen muss ich irgendeine Gegenfigur haben. Und dann während der Corona-Zeit gab es immer die Spielplätze, als sie dann wieder geöffnet waren und zugänglich. Sobald es dann wirklich ein bisschen dunkel wurde und die Kinder weg waren, kam da so ein schwerfälliger, bärenhafter Mensch, irgendwie ein relativ junger Mann noch. Also ich glaube, äußerlich habe ich den so ein bisschen vor Augen gehabt, als ich die Ole-Figur entwarf, und setzte sich so auf die Kante einer Bank auf so einem Spielplatz und saß da. Mhm. Vielleicht 10 Minuten. Und der hatte so eine Aura um sich, war völlig klar, dass man den nicht ansprechen soll oder dass er darauf überhaupt nicht den geringsten Wert legt. Also er hatte nichts Gefährliches oder Bedrohliches, aber auf jeden Fall sowas Hermetisches um sich herum. Und ich habe schon gedacht, also der ist, was immer er auch sonst noch ist, aber autistisch ist er ganz bestimmt. Ne?
Aber das sind ja auch alles so Figuren in diesem Buch, die einem jetzt nicht direkt so mal, sage ich mal, ans Herz wachsen. Das sind eher Unsympathen, ja. Vor allem diese Manuela. Aber irgendwie auch rührend oder tragisch. Ich habe mich gefragt, wie halten Sie das denn beim Schreiben aus, so lang mit denen zusammen zu sein?
Das war mir wichtig. Das sind Sozialautistinnen für mich, diese Frauen. Und mir war wichtig, dass die, obwohl Ole eigentlich der Autist ist und der kognitiv Behinderte, dass die sozusagen auf ihre Art nicht weniger behindert sind und nicht und wahrscheinlich noch stärker sozialautistisch.
Und der Ole.
Und trotzdem natürlich gibt es Gründe für diese seelischen Deformationen. Und die sind viel interessanter.
Und bei Ole war ich mir auch gar nicht so sicher, ob der vielleicht nur so tut.
Auf jeden Fall. Also da ist man sich auch nie sicher. Ich habe ja lange in der Psychiatrie gearbeitet, erst in der Charité und dann in Herzberge. Und ich hatte auch mit so kognitiv beeinträchtigten Kindern zu tun, eine Zeit lang, nicht allzu lange. Die meiste Zeit war ich auf der Geropsychiatrie. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Also die Trisomie 21 Kinder, die sind alle fröhlich und zugewandt. Und dann gibt es eben diese anderen. Und wenn es zu Konflikten kam, dann passierte das, weil diese autistischen und irgendwie hermetisch nicht mit ihrer Umwelt kommunizierenden Kinder, denen ging diese plappernde Fröhlichkeit unheimlich auf die Nerven.
Jetzt ist das
und die Art, wie sie sich aber dann trotzdem mit den anderen einließen oder beschäftigten, die hat mich ganz oft vermuten lassen, dass das alles nur über den Daumen gepeilt ist, dass man so ein IQ zwischen 30 und 40 oder zwischen 40 und 60 irgendwie im Kindesalter noch gar nicht festlegen kann und dass das überhaupt, glaube ich, überhaupt nur so ein, möglicherweise auch nur so ein geschätzter Wert ist. Wie die das ermitteln, ist mir bis heute schleierhaft. Aber bei Ole habe ich natürlich meinen geneigten Leserinnen, wenn ich vermute, das ist eher ein Buch, was Frauen lesen werden, denn Männer, mal sehen, wie sich's entwickelt. Jedenfalls habe ich denen das natürlich nahelegen wollen, dass Ole möglicherweise ganz mehr könnte und mehr reflektiert, als seine Großmutter ihm das zugetraut hat. Und diese Ida, die ihn ja beobachtet, die bleibt ja übrig, die vermutet das auch.
Und ich meine, jetzt haben wir das so dargestellt, als ob das lauter unsympathische Figuren seltsam sind. Aber man liest es wahnsinnig gern, weil sie einfach das so toll beschreiben. Sie haben ja eine einmalige Sprache, die extrem auf den Punkt ist und konzentriert. Sie haben das mal Brühwürfelprinzip in einer Poetikvorlesung genannt. Wie ist da das Rezept, um da am Ende so einen tollen Brühwürfel rauszukriegen?
Immer wieder Abstand, viel streichen, aber ohne dass man sozusagen dabei ein Loch ins Gewebe reißt. Das ist schon, man muss sich schon sehr konzentrieren. Ich schreibe jede Seite bestimmt 3-4 Mal und ändere immer wieder, auch in fertig geschriebenen Büchern. Ich könnte, theoretisch könnte ich mein Leben lang an ein und derselben Erzählung schreiben, aber irgendwann habe ich mir diesen Beckett-Satz neben den Computer geklebt. Es lohnt sich nicht, den Wörtern den Prozess zu machen, sie sind nicht leerer als ihr Inhalt. Und zu den Frauen, die, ich wollte ja, dass die sozusagen eine Entwicklungschance haben. Also diese Ida mutiert ja irgendwie von von der faulen ehemaligen Schönheitskönigin, die nicht hält, was sie Elvira versprochen hat und heimlich zur Dorfkosmetikerin geht. Und dann kommt eben diese Erbin, die Tochter von Elvira ins Haus, diese Manuela, und die Ida entwickelt sich irgendwie, ja, fast zur Dienstmagd, weil sie natürlich ungeheure Angst hat, aus diesem Haus nun auch noch rauszufliegen. Die hat echt existenzielle Angst, wenn sie sich nicht unentbehrlich macht bei dieser Erbin, dass sie dann auf die Straße fliegt und nichts mehr findet. Und das mit dem Modeln läuft ja auch nicht mehr so gut. Und die war mal sehr schön und eine Pionierin, das ist auch noch wichtig, glaube ich, eine Pionierin der Brustimplantation. Also
genau,
eine,
die will sie ja auch mit ins Grab nehmen. Aber genau, mehr verraten die will wir ihre jetzt
Silikonbrüste mit ins Grab nehmen.
Genau, mehr verraten wir jetzt nicht. Jetzt nee,
mehr
Leute
verraten
sagen,
wir
mal,
jetzt
lesen
nicht,
sie
sonst
unbedingt.
Braucht ja niemand mehr das Buch zu lesen.
Das wollen
das machen
wir jetzt.
Gleich als Hörspiel weiter, genau. Und das wollen wir nicht.
Genau, gut. Also unbedingt lesen, unser Ole von Katja Lange-Müller. Vielen Dank, Frau Lange-Müller, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch
ich
in Deutschland.
Ich bedanke mich, dass ich mich äußern konnte. Danke.
Bitteschön. Und der Roman Unser Ole, der ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 24 €.